Ich möchte euch herzlich begrüßen, auch im Namen von unserem Herr Jesus Christus, wo wir dürfen zu seinem Namen uns versammeln, wo er die Verheißung gegeben hat. Wenn wir das machen, ist er mitten unter uns durch seinen Geist. Was für ein Vorrecht, dass Gott selber gegenwärtig ist hier. Wir haben einen praktischen, gebigen Raum hier in diesem Singsaal im Schulhaus. Das einzige, die Akustik ist nicht wahnsinnig gut in diesem Raum. Das müssen wir einfach zugeben. Und eben auch trotz Mikrofon und so weiter ist es manchmal einfach schwierig. Ich hoffe, es können es alle verstehen. Sonst meldet ihr euch, wenn ich zu wenig laut rede. Ja, ich möchte auf Hochdeutsch, dass es alle gut verstehen, die Predigt halten. Das Thema haben wir schon gehört. Wir wollen uns Gedanken machen über das Thema Weihnachtsglück. Weihnachtsglück. Was ist denn eigentlich Weihnacht oder Weihnachten? Ich möchte einfach weiterlesen dort, wo Kim schon begonnen hat, im Evangelium nach Lukas, jetzt im zweiten Kapitel, nachdem der Maria das angekündigt wurde vom Engel Gottes, vom Boten Gottes, dass sie schwanger werden würde mit einer ganz außergewöhnlichen Person, mit dem Allerhöchsten selber, Gott selber, weil er Mensch werden sollte, bekommen wir hier nun den Bericht, wie sich das zugetragen hat. Lukas 2, ab Vers 1. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Dieser mächtige Kaiser, römische Kaiser, der erste Kaiser eigentlich, Augustus, der sich gleichzeitig auch zum Gott machen ließ, als Gott verehren ließ. Er wollte genau wissen, wie viele Untertanen er eigentlich hatte und hat deshalb eine Volkszählung angeordnet in seinem ganzen Reich. Das war praktisch die ganze damals bekannte Welt. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Viele außerbiblische Schriften dokumentieren diese Volkszählung ganz genau. Syrien, das ist das ganze Gebiet, wo auch das Land Israel dazugehörte. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegen. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündigt hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind, in der Krippe liegend. Ja, was uns hier beschrieben wird, vor über 2000 Jahren, diese Nacht, die hier beschrieben wird, das ist die ursprüngliche Bedeutung des christlichen Weihnachtsfestes. Im Laufe der Jahrhunderte hat es sich dann ja bekannterweise durch Bräuche und Traditionen völlig verändert. So, dass es heute kaum noch erkennbar ist, genau diese Botschaft, die die Hirten von den Engeln hörten, kaum noch erkennbar. Und ich kann euch sagen, die stärkste Verhüllung ihres Ursprungs kam jedoch erst in unserer Generation. Durch diesen totalen Kommerz, durch einen Materialismus, der die Menschen so voneinander entfremdete, dass fast nur noch psychischer und emotionaler Stress übrig bleibt an Weihnachten. Weihnachtsglück? Wo ist denn da das Weihnachtsglück? Wir wollen heute jetzt dieses Ereignis Weihnachten wieder im Licht von Gottes Wort, der Bibel, betrachten. Die Bibel nämlich zeigt uns auf, was für eine gewaltige Bedeutung es für die Menschheit hat, dieses Ereignis. Dass er, der Herr, Jesus Christus, tatsächlich als Mensch geboren wurde. Er, Gott selber, er, der keinen Anfang hat und der kein Ende hat, er, der von Ewigkeit her bei Gott war, weil er selber Gott war, er, durch den alles, was wir sehen, entstanden ist, aus dem alles Leben und alles Licht kam. Gott, der Schöpfer, hat alles durch sein Wort geschaffen. Und dieses erschaffende Wort ist niemand anders als er selber, Jesus Christus, Sohn Gottes. Wir wollen das lesen ganz am Anfang des Johannesevangeliums. Johannes 1, die ersten paar Verse, wird das beschrieben. Im Anfang war das Wort, Logos, dieser griechische Ausdruck. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe, nämlich das Wort, entstanden. Alles ist durch das Wort entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Die Finsternis hat es nicht begriffen oder akzeptiert, dieses Licht. Dieses Kommen in unsere Welt von Gott selber, das Geborenwerden als Mensch, das ist der wahre Hintergrund und dieses unbeschreibliche Wunder von Weihnachten. Ein Wunder, und das ist die Tragik daran. Weihnachten hat eine große Tragik. Ein Wunder, das vielen Menschen verborgen bleibt. Sie verstehen, sie begreifen es nicht. Warum? Weil sie so zugedeckt sind. Vom Kommerz eben. Völlig gestresst im Jagen nach ein paar Momenten an vermeintlichem Lebensglück. In einem kurzen Leben. Wie ein Hauch vergeht dein Leben, sagt die Bibel. Und all das zum Preis einer sich anhäufenden Schuldenlast im Leben eines jeden Menschen. Und ein weiteres Wunder, das ein wahres Glück für die Menschheit, das aber wiederum viele verpassen. Es bleibt vielen einfach verborgen oder sie wollen es nicht sehen. Und dieses weitere Wunder, das ist die Bibel, das Wort Gottes. Sie haben es nicht begriffen, schreibt eben Johannes in seiner Einleitung. Nicht akzeptiert dieses Wort, das Mensch wurde und das auch aufgeschrieben wurde. Gottes dargelegter Wille für uns Menschen. Und so viele haben den Wert dieser Bibel nicht begriffen. Das Buch, wo Gott sich dem Menschen offenbart, sein eigenes Wesen uns zeigt und dem Menschen auch seinen eigenen Zustand erklärt, wo er uns den Zustand dieser Menschheit erklärt, wo Gott uns seine große Tat für die Menschheit zeigt und uns auch genau den Weg aufzeigt zum ewigen Leben, zur ewigen Herrlichkeit, zum wahren Glück. Die Bibel spricht sehr deutlich darüber, was denn dieser Weg ist zum ewigen Leben. Es ist eine Person. Es ist wiederum die Person von Jesus Christus, der eben dort in Bethlehem als Mensch geboren wurde, in einem 5-Stern-Hotel. Nein, in einer Krippe im Stall, bei den Tieren. Es hatte für ihn keinen Platz. Verstehst du das? Keinen Platz unter diesen Menschen, für die er kam. Von Anfang an keinen Platz, verborgen vor den Augen von so vielen Menschen. Und die Bibel spricht auch sehr deutlich darüber, dass jeder Mensch, der diesen Weg, diesen Retter, Jesus Christus, ablehnt, im Gericht Gottes endet, in der Verdammnis. Die Bibel kennt kein Schönreden. Sie ist sehr realistisch zum Wohl der Menschen, damit wir wissen, was auf uns zukommt, damit wir wissen, wo wir stehen. Und das eigentliche Weihnachtsglück ist eben wiederum er, die Person des Herrn Jesus Christus, unseres Retters. Aber um das Glück von Weihnachten zu erfassen, müssen wir zuerst unser Unglück verstehen. Darum ist so vielen Menschen das wahre Weihnachtsglück verborgen vor ihren Augen. Sie haben ihr eigenes Unglück, ihren wahren Zustand in den Augen Gottes nicht verstanden. Und wiederum gibt uns das Wort Gottes genau darüber Auskunft. In was für einem Zustand befindet sich denn unsere Welt wirklich? Wir wollen kurz darüber nachdenken. In was für einem Zustand befindet sich jetzt unsere Welt? Kommt es, das goldene Zeitalter? Kommt das goldene Zeitalter? Hat diese wahrhafte Explosion des technischen Fortschrittes in den letzten 100 Jahren die Menschen besser gemacht, glücklicher gemacht? Wird Krieg und Zerstörung mehr und mehr zurückgedrängt in unsere Welt? Der Reichtum und Wohlstand immer besser verteilt, gerechter verteilt? Wird denn Leiden, Gewalt und Hunger schon sehr bald überwunden sein? Das pure Gegenteil trifft zu auf all diese Fragen. Das pure Gegenteil. Allerdings gibt es in der ganzen Menschheitsgeschichte keinen einzigen Abschnitt, der nicht ebenfalls von diesem Gegenteil gekennzeichnet wäre. Keinen einzigen goldenen Abschnitt weltweit. Nur, dass in unserer Generation die Katastrophen und Bedrohungen fast exponentiell zunehmen, wenn wir nur unsere Augen geöffnet hätten darüber. Gerade auch durch die technischen Möglichkeiten. Die Bedrohungen nehmen exponentiell zu auf dieser Erde. Und wer ist denn schuld am Zustand des Unglücks auf dieser Erde? Wer ist denn schuld? Das ist ja ein Phänomen des Menschen. Der Mensch lebt in seinem Egoismus und fragt nicht nach Gott. Paulus schreibt es den Römern. Es ist keiner, der verständig ist, keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle von Gott abgewichen. Aber sobald ihm eine große persönliche Not begegnet, ein Unglück, Krankheit, eine gescheiterte Familie und so weiter, beschuldigt er sehr schnell wen? Gott. Gott. Plötzlich gibt es ihn, diesen Gott. Und er ist schuld. Was für ein Gott, der mir so etwas zustoßen lässt. Oder der so viel Leid und Krieg auf dieser Welt zulässt. Nein, nicht Gott ist schuld daran. Wir Menschen sind schuld. Wir sind schuld. Wie war denn das am Anfang? Gott hat eine vollkommene Schöpfung geschaffen. Auch darüber gibt uns die Bibel detailgetreu Auskunft. Er hat eine vollkommene Schöpfung geschaffen, vollendet in unbeschreiblicher Schönheit. Und als Krönung schuf er den Menschen. Er hat den Menschen selber gebildet. Und es steht am Anfang der Bibel, er hat ihn in seinem eigenen Bild gebildet, geschaffen. Das heißt, in seinem eigenen Wesen. Und er blies dem Menschen einen göttlichen Lebensodem ein. Seinen eigenen Atem, seinen Geist. Und der Schöpfungsbericht sagt uns, so wurde der Mensch zu einer lebendigen, ewigen Seele. Und die beiden ersten Menschen lebten in großer Nähe und Vertrautheit, in herrlicher Gemeinschaft mit Gott selber. Das war der Anfang. Es gab keinen Neid. Stellt euch das vor. Keinen Neid. Keine Gewalt. Kein Recht des Stärkeren. Keine Tränen. Kein Leid. Keinen Tod. Stellen wir uns das einmal vor. Eine Schöpfung ohne irgendwelche Anzeichen von Sterben und Tod. Das war der ursprüngliche Zustand. Beschrieben in den ersten zwei Kapiteln der Bibel. Übrigens, sehr interessant, wird dasselbe wieder uns vorausgesagt, prophezeit, für die neue Welt, die Gott schaffen wird, für die ewige Herrlichkeit. Und das in den letzten zwei Kapiteln dieses gewaltigen Gotteswortes. Dort draus möchte ich nur kurz eine entsprechende Stelle lesen. Offenbarung 21, Vers 3 und 4. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel. Ich ist der Apostel Johannes, dem diese gewaltigen Offenbarungen gezeigt wurden. Ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Das Haus Gottes, könnten wir sagen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Für immer vergangen. Das ist meine Zukunft. In ihm weiß ich das. Es ist meine Zukunft. Und ich hoffe von Herzen, dass es deine Zukunft sein wird, was hier beschrieben ist. Die Bibel offenbart uns aber noch viel mehr. Sie offenbart uns auch, dass Gott vor dieser Schöpfung, bevor er den Menschen geschaffen hat, schon Schöpfer war, geschaffen hat. Vor dieser Schöpfung hat er strahlende, sehr hochstehende Wesen geschaffen. Boten nennt sie die Bibel oft, beziehungsweise Diener Gottes oder Engel. Engel Gottes mit unterschiedlichen Aufgaben und Wohnbereichen. Wir haben das in der Gemeindebibelschule ja zusammen angeschaut. Für die Beschreibung des Allerhöchsten und Schönsten dieser Engel findet die Bibel kaum passende Worte der Superlative. Er wird der höchste Cherub genannt. Wir haben im Lied gesungen von Seraphim und Cherubim. Der Cherub war der höchststehende, geschaffene Engel Gottes. Sein Name Cherub heißt wahrscheinlich so viel wie der Schreckeneinflößende. Und wir lesen zum Beispiel in Hesekiel 28, wird es versucht, ihn zu beschreiben. Da steht: O du Siegel der Vollendung. O du Siegel der Vollendung. Das will so viel heißen wie: Du Höhepunkt göttlichen Schaffens. O du Siegel, Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Du warst ein gesalbter, schirmender Cherub. Das heißt, das gibt seine Aufgabe an. Sein Platz war über dem Thron Gottes als Schirm, als schützender Cherub. Das zeigt uns etwas die Stellung, die dieser Cherub hatte. Und dann steht weiter: Du warst vollkommen in deinen Wegen, vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verdorben. Und in Jesaja 14 lesen wir: Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern. Das lateinische Wort für Glanzstern heißt Luzifer. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern? Und dann wird weiter beschrieben, wie er überaus stolz wurde und sich erhob gegen Gott. Rebellierte plötzlich gegen Gott. Er wollte sein wie Gott. Nein, er wollte seinen Thron höher setzen als Gottes Thron, seinem Schöpfer. Sein Thron. Und Gott hat ihn gestürzt von seiner Position. Und so groß wie seine Schönheit und Weisheit war, wurde nun die Verdorbenheit, die Lügenhaftigkeit und Bosheit von Satan, wie die Bibel ihn dann weiternimmt. Bedeutet auf Deutsch Widersacher. Überaus groß wurde dann die Bosheit Satans. Eine schreckliche Kreatur zusammen mit seinen Dämonen. Auch da berichtet uns die Bibel ganz klar. Er hat so viel wie möglich Zerstörung noch angerichtet, nachdem er gestürzt wurde. Und hat geworben bei den anderen Boten Gottes für sich selber. Und die Bibel sagt, ein Drittel der ganzen Engelwelt ist ihm nachgefolgt und dient ihm heute als seine Dämonen und Diener. Und in diese Situation hinein hat Gott nun die Schöpfung dieser Erde geschaffen. Und einen Menschen gebildet in seinem eigenen Abbild und somit mit einem freien Willen und freier Entscheidungsmöglichkeit. Er hat keine programmierten Computer geschaffen, hätte er problemlos können. Die schön das tun, was Gott gefällt. Nein, den Menschen im Bilde Gottes mit einem freien Willen hat er geschaffen. Und Gott wusste, Er musste diesen Menschen prüfen. Und dazu hat Gott dem Satan einen begrenzten Zutritt zu dieser Schöpfung und zum Menschen gegeben. Und tatsächlich wurde der Mensch Gott ungehorsam und glaubte der listigen Schlange und ihren Lügen über Gott mehr als dem liebenden Schöpfergott, den er doch so gut kannte. Und wie es Gott dem Adam angekündigt hatte, legte sich sofort der Schleier des Sterbens und des Todes über diese Menschen. Und nicht nur über die Menschen. Wir wissen über die ganze Schöpfung Gottes. Der Schleier des Sterbens und des Todes. Die Bibel berichtet uns aber das Schlimmste an diesem Sündenfall des Menschen war Folgendes. So wie der Mensch vorher das Bild, das Wesen Gottes trug, so haftet dem Menschen nun das Wesen von wem an? Das Wesen Satans. Ein verdorbenes, sündiges Inneres oder Herz. Das ist das Allerschlimmste des Sündenfalles. Der heilige Gott, er ist ein gerechter Richter, absolut gerechter Richter. Und er hat Satan nach dessen Rebellion sofort gerichtet, verurteilt und verdammt und ihm auch seine Endbestimmung zubereitet. Genauso steht es in der Bibel. Matthäus 25, 41 lesen wir das. Das ewige Feuer. Weiter hinten in der Offenbarung wird das der Feuersee genannt. Oder an anderen Stellen die Hölle. Das ewige Feuer sind dem Teufel und seinen Engeln bereitet. Der Mensch hat sich jetzt aus der Gemeinschaft mit Gott gelöst. Wissentlich, willentlich aus der Gemeinschaft mit Gott gelöst und sich diesem Wesen, Satan, unterworfen, angeschlossen. Hat ihm geglaubt. Und dieser Mensch trägt nun in seiner unsterblichen Seele das Bild Satans, das Wesen der Sünde. Und er steht damit unter dem gleichen Gericht und der Verdammnis und folgt dem Weg und der Bestimmung Satans. Es ist gar nicht anders möglich, bis zu diesem Endziel. Und deshalb sagt der Apostel Johannes im Johannesevangelium Kapitel 3, wer nicht an den Retter Jesus Christus glaubt, der ist schon gerichtet. Er ist schon auf dem Weg zur Hölle. Er braucht gar kein Gericht mehr. Er hat sich selber gerichtet, weil er auf diesem Weg geht. Und in Vers 36, wer sich weigert, dem Sohn Gottes als Retter zu glauben, der wird das ewige Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir haben ja am Anfang gesehen, um das Glück von Weihnachten zu erfassen, müssen wir zuerst unser Unglück verstehen. Schon im Alten Testament steht, dass Gott keinem einzigen Menschen diesen furchtbaren und ewigen Endzustand in der Hölle wünscht. keinem einzigen Menschen. Und im Neuen Testament lesen wir im 1. Timotheusbrief, Gott ist unser Retter und er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und genau das ist nun das echte Weihnachtsglück, liebe Zuhörer. Genau das ist dieses Weihnachtsglück, das wir meinen. Für diese Menschheit, für uns, für jeden Einzelnen. Wir finden im Alten Testament mindestens 65 Verheißungen. Eine Verheißung ist ein verpflichtendes Versprechen Gottes. Mehr als 65 Verheißungen, dass Gott zu einem genau bestimmten Zeitpunkt seinen Sohn, den Messias, senden oder geben wird, dieser Welt geben wird, als Retter für alle Menschen. Nicht nur für sein auserwähltes Volk Israel. Und Jahrhunderte im Voraus wurden viele Details prophetisch genau vorausgesagt. Wir finden im Alten Testament den genauen Zeitpunkt seines Kommens. Durch den Propheten Daniel zum Beispiel. 539 Jahre vor Christus hat Daniel praktisch auf den Tag genau vorausgesagt, wann dieser Messias dort in Jerusalem einziehen wird. In diesem kurzen Moment, wo die Menschen ihn nicht anfeindeten, sondern ihm zujubelten und zum König machen wollten, am Palmsonntag, und ihre Kleider und Palmzweige auf die Straße legten und riefen, Hosianna dem König, dem Sohne Davids. Diesen Tag hat der Prophet Daniel auf den Tag genau vorausgesagt. Über 500 Jahre im Voraus. Die menschliche Abstammung und die Herkunft des Messias wurden genau vorausgesagt. Sein Geburtsort, genau vorausgesagt. Der Aufenthalt der jungen Familie wegen der Verfolgung in Ägypten, kurz nach seiner Geburt, mussten sie ja fliehen vor Herodes, der ihn umbringen wollte. Vorausgesagt, hunderte von Jahren im Voraus. Und so durch sein ganzes Leben, durch seine Leidensgeschichte hindurch, Detail um Detail, insgesamt über 300 genaue Angaben über den kommenden Messias im Alten Testament. Und so schreibt Paulus dann den Galatern, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz der Sünde ist gemeint, unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz bzw. unter der Sünde waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft, die Gotteskindschaft empfangen können. Der Herr Jesus ist Mensch geworden mit dem einen Auftrag und mit dem einen Ziel, um unsere Sünden auf sich zu nehmen. An unserer Stelle für unsere Sünden zu bezahlen, dafür zu sterben. 1. Petrus 2 wird das ausgedrückt, wie an vielen anderen Stellen auf, 2,24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, das Kreuz ist gemeint, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Oder auch im Kolosserbrief. Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift, der ganze Sündenberg meines Lebens, hat er durch seinen Tod ans Kreuz geheftet und ihn damit ausgelöscht. Das ist Weihnachtsglück. Und was für ein Tod ist er gestorben? Wegen mir, wegen meiner Sünde. Er, der vollkommen sündlos gelebt hat. Aber wir wissen, der Tod konnte ihn unmöglich halten. Wie sollte der Tod das Leben in Person halten? Und Christus ist auferstanden, wie er es auch vorausgesagt hat. Aber indem er unseren Tod starb, hat er als vollkommen gerechter Mensch den Tod besiegt. Gott hat ihn auferweckt als Mensch zu einem ewigen Leben in Herrlichkeit. Der Tod, von dem nichts steht im Schöpfungsbericht, der durch die List der Schlange in diese Schöpfung eingebrochen ist, besiegt, so dass der Apostel Paulus ausruft, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Christus ist der Sieger. Wir dürfen auf diese Zukunft, von der wir gelesen haben, in Offenbarung zugehen. Der Vater im Himmel, er hat sein Liebstes und Bestes dahingegeben, damit wir mit ihm versöhnt werden können. Gott ist nicht schuld am Zustand dieser Erde. Was für eine furchtbare Verdrehung, wenn wir sagen, warum, Gott, lässt du das zu? Es ist unsere Sünde, unsere Schuld. Auf der anderen Seite hat er, Gott, der Vater, alles getan, damit niemand verloren gehen muss. Alles hat er gegeben. Mehr kann er nicht geben als seinen eigenen Sohn. Aber ein Geschenk muss man annehmen. Du musst es annehmen. Gott drängt es niemandem auf. Gott verurteilt dich nicht dazu, dass du sein Geschenk annehmen musst. Er bietet es dir an. Du musst persönlich glauben. Buße tun, sagt die Bibel, und den Herrn Jesus als Retter und Herr annehmen. Und dann passiert etwas. Er wird deine Zukunftsperspektive, deine Endbestimmung völlig verändern. Er wird aber auch dein jetziges Leben völlig verändern. Wenn jemand zu einem Kind Gottes wird, dann wird die Grundfrage seines Lebens folgende sein. Herr, was ist dein Wille? Was willst du, dass ich tun soll? Und die Grundfrage wird nicht mehr sein, wie kann ich möglichst gut meinen Willen umsetzen, möglichst viel für mich selber aus dem Leben herausholen? Wie stimmt es möglichst gut für mich? Da passiert eine gewaltige Veränderung, wenn wir zu Kindern Gottes werden, durch die Gnade Gottes. Wo stehst du persönlich in der Beziehung zu Gott? Bitte denken wir doch einen kurzen Moment darüber nach. Wo stehst du persönlich in der Beziehung zu Gott? Jeder Mensch muss es hier und jetzt in seinem Leben klären. Denn Gott kann jeden von uns jederzeit aus diesem Leben wegreißen. Eben, die Bibel sagt, das Leben des Menschen ist wie ein Hauch, wie ein Dampf an der Sonne. Bleibt er lange in der hellen Sonne ein kleiner Dampf? So vergleicht die Bibel die Länge deines Lebens. Und was wird dann mit dir sein, mit mir sein? Wirst du dann unter dem Gericht und Zorn Gottes sein, weil du dein Leben lang auf deinen eigenen Wegen, dem Weg der Sünde, eben auf dem Weg zur Hölle geblieben bist? Oder wirst du deinen Herrn und Erlöser Jesus Christus ihm gegenüberstehen, um in Ewigkeit bei ihm in der Herrlichkeit zu sein? Das sind diese zwei Alternativen. Die Bibel nennt keinen dritten. Das ewige Verderben, eben die Hölle, das kann sehr rasch kommen. Vor genau 10 Jahren, ziemlich genau 10 Jahren, da vergnügten sich Tausende von Menschen an den Stränden in Thailand und Indonesien. An vielen dieser Orte, es gibt noch jetzt Dokumentationen auf Videos, an vielen dieser Orten sahen einzelne Menschen weit außen im Meer diese viele Meter hohe Flutwelle kommen. Und sie schrien ihren Mitmenschen zu und warnten sie, wie gesagt, festgehalten auf Videos. Waren diese Warner, waren sie das Problem? Waren das böse Menschen? Nörgler? Spielverderber? Moralapostel? Und dann war sie urplötzlich da, diese Flut. Und es gab kein Entrinnen. Stellen wir uns diese Zahl vor. 230.000 Menschen in einem Moment weggerafft. Viele von diesen Toten sind längst vergessen, bin ich überzeugt. Längst vergessen. Viele sind namenslos geblieben. Ihre Körper sind zerfallen. Aber eines ist sicher. Jeder dieser Menschen hatte und hat eine unsterbliche Seele. Und diese Seelen sind noch da. Die sind noch da. Wo sind sie denn? Die Bibel gibt uns Auskunft darüber. Wir können sicher sein, es ist jetzt noch niemand im Feuersee, in der Hölle. Sie warten im Totenreich, sagt die Bibel. Sie warten dort auf die Auferstehung, auf das Gericht. Hebräer 9, 27 sagt, es ist jedem Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Danach aber kommt das Gericht. Und Johannes 5 berichtet uns, dass alle Menschen auferstehen werden. Die einen zum ewigen Leben, zur ewigen Herrlichkeit. Die anderen zur Verdammnis, zur Vollendung ihres Weges, den sie auf dieser Erde gegangen sind. Aber das Johannesevangelium sagt, Gott sei Dank, auch an so vielen Stellen immer wieder die gleiche Aussage. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Oder wie wir zum Eingang schon gehört haben aus Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nicht in Ewigkeit sterben, auch wenn er jetzt gleich physisch sterben würde. Viele Menschen nennen sich heute ja Christen. Aber sie haben ihn nicht, den einzig wahren, den biblischen Christus. Sie haben ihn nicht in ihrem Herzen. Wir können nicht auf unsere guten Werke pochen, auf unser verhältnismäßig gutes Leben oder auf eine Kirchenmitgliedschaft oder dass wir die Bibel vielleicht sehr gut kennen. Nein, wir müssen kapitulieren vor ihm, dem Fürst des Lebens. Unsere Sünden bekennen und an ihn als unsere einzige Rettung glauben. Das ist die einzige Bedingung, dass wir zum ewigen Leben hindurchdringen können. Ein Liederdichter hat das sehr treffend geschrieben. Wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du gingst auf ewig verloren. Ja, Weihnachtsglück. An Weihnachten ist mit dem Herrn Jesus Christus die Liebe Gottes Mensch geworden. Und in unbegreiflicher Liebe streckt er immer noch seine Hand dir entgegen zur Rettung, zur Erlösung vor dem ewigen, schrecklichen Endgericht. Hast du ihn? Hast du die Gabe Gottes, das wahre Weihnachtsglück, schon angenommen? Weißt du tief in deinem Innern, in deinem Geist, ich bin erlöst, ich bin ein Kind Gottes? Und so möchte ich noch die Aussage von Apostel Johannes zitieren aus dem ersten Kapitel, wo wir schon gelesen haben. Diese Verheißung, diese Zusicherung Gottes. Die meisten Menschen haben ihn abgelehnt, haben wir dort gelesen. Und dann steht dort im Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen. Ihn, den Sohn Gottes, den Retter, denen gab er Anrecht, Gottes Kinder zu werden. Ich möchte zum Abschluss beten, wir neigen unsere Häupter. Gott, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich offenbart hast in deinem Wort, dass du so genau hast uns wissen, was unser Zustand ist, was unsere Herkunft ist, was unsere Zukunft ist. Herr, wir danken dir für den gewaltigen Heilsplan, den du beschlossen hast, durch die Hingabe von deinem Sohn Jesus Christus. Herr, wir haben noch wenig von der Tragweite von dieser Tatsache verstanden. Aber bitte, Herr, hilf du einem jeden da innen, dass wir geöffnete Augen bekommen, dass wir die verborgenen Wunder erkennen, verstehen und nicht einfach achtlos liegen lassen. Das Wunder von Weihnacht, wo du, Herr Jesus, bist Mensch geworden, für mich am Kreuz zu sterben, für meine Schuld auf dich zu laden und mich zu erlösen und meine Zukunft völlig zu verändern. O Herr, schenk du einem jeden das Verständnis über diese Tatsache, über diese Zusammenhänge und auch das Wunder von deinem Wort, wo uns alles aufzeichnet. Herr, alles, was wir müssen wissen, hast du festgehalten. Bitte hilf, Herr, dass wir doch die Zeit, die wir noch haben, nützen. Jeder von uns hat eine ganz bestimmte Anzahl Tage noch, die vor ihm steht in diesem Leben. Hilf du, Herr, dass wir klug werden, weise werden, dass wir merken, dass wir jetzt müssen handeln. Herr, gib du Gnade, dass wir uns nicht zudecken, eindecken von dem ganzen Weihnachtsstress und von den kommenden Tagen. Begleit du es jedes. Herr, gib du ein offenes Herz, ein Suchen nach dir. Herr, dass wir das Einzelne auch vor dir neu auf die Knie gehen, dir um Vergebung bitten. Bitte, dass du erlösest und errettest, wie du es zugesagt hast. Herr, halt du all die viele Ablenkung fern von uns und schenk, dass wir wirklich das Wichtigste im Leben begreifen, Herr. Wir danken dir für deine Gnade, für deine Hilfe, die du einem jeden geben willst. Amen.